Widerhall.
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 Widerhall, das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Jährlich verleihen sie das goldene Brett vorm Kopf, einen Schmähpreis für den größten antiwissenschaftlichen Unfug des Jahres. Die Skeptiker, die sich an die Fersen pseudomedizinischer Verfahren, Verschwörungstheorien und Esoterik geheftet haben. Wir sprechen mit dem Astronomen und Vizevorsitzenden der Skeptiker Stefan Uttenthaler über Aberglaube, Wissenschaftsskepsis und den Kampf um die Deutungshoheit. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Ja, in unserer Reihe Schauraum Deutungshoheit beschäftigen wir uns mit dem Phänomen der Antiwissenschaftlichkeit und den negativen gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen von Wissenschaftsskepsis, Esoterik und Verschwörungstheorien. Eine Gruppe wissenschaftlich orientierter Menschen, die diesen Phänomenen kritisch, aber durchaus auch lustvoll und mit Humor begegnen, sind die Skeptiker von der Gesellschaft für kritisches Denken. Dessen Vizevorstand, der Astronom Stefan Uttenthaler, geht im folgenden Interview auch auf den letzten Gewinner des Goldenen Bretts ein, das pseudowissenschaftliche und enorm teure Gerät Healy. Ein Gespräch über Abzocke, Granderwasser und der Frage, was der Heinz Oberhummer Award mit Alpaka-Exkrementen zu tun hat.
Ja, ich begrüße den Physiker, Astronom und Vizevorsitzenden der Gesellschaft für kritisches Denken, Stefan Uttenthaler. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, hallo. Freut mich, dass Sie zu uns oder zu mir gefunden haben und dass ich ein bisschen was dazu sagen darf.
Was waren denn Ihre Beweggründe, sich bei der Gesellschaft für kritisches Denken und bei den Skeptikern zu engagieren? Hat es da irgendwelche auslösenden Momente gegeben?
Wenn ich mich so zurückerinnere, tatsächlich fällt mir nichts Spezielles ein, außer dass ich zuvor, ich bin ungefähr 2011 dazu gestoßen zur Gesellschaft für kritisches Denken. Davor war ich ein paar Jahre im Ausland, in Belgien als Postdoc und bin dann zurückgekommen nach Wien und habe ein bisschen Anschluss gesucht an Leute, die halt ein bisschen, gerne diskutieren, sich Gedanken machen über die Welt, über Wissenschaft und rationales Denken und bin dann tatsächlich über Florian Freistetter, der von den Science Busters vielleicht bekannt ist, auch aufmerksam geworden auf eben die Skeptikerbewegung beziehungsweise eben den Verein, die Gesellschaft für kritisches Denken, und habe dann eben mit denen Kontakt aufgenommen und bin dann einmal zu so einem Monatstreffen dazugekommen am Karlsplatz und seitdem bin ich da eigentlich dabei, ja. War bei fast jedem Monatstreffen und bin da jetzt sehr engagiert auch, ja.
Sie organisieren auch die Veranstaltung Skeptics in the Pub. Wie läuft das ab?
Genau, das ist... Damit kommen wir jetzt in das 10. Jahr sozusagen. Also das Format Skeptics in the Pub funktioniert so, dass wir einmal im Monat einen Vortrag organisieren in einem Lokal in Wien. Das hat einen Veranstaltungskeller, den wir nutzen dürfen. Unter der Woche, wo nicht so viel Publikumsverkehr ist, können wir dann eben nutzen. Und wir laden unterschiedliche Leute ein, also eben manche aus unserem Verein, aber auch sehr viele Wissenschaftler, die nicht direkt zu uns gehören, aber die halt über Themen sprechen oder sich mit Themen beschäftigen, die halt für uns interessant sind. Also ganz verschiedene Dinge, also sei es die Psychologie der Esoterikgläubigkeit, oder die sich auch in ihrer Freizeit quasi aufklärerisch über Wissenschaftsfeindlichkeit beschäftigen, solche Dinge.
Eine weitere Veranstaltung, die auch sehr stark in die Öffentlichkeit geht und öffentlichkeitswirksam ist, ist die jährliche Verleihung des Goldenen Bretts, ein Schmähpreis. Dieses Jahr wurde das pseudomedizinische Gerät Healy hat diesen Preis bekommen. Was zeichnet denn dieses Gerät aus oder was zeichnet es gerade nicht aus?
Ja, das Healy zeichnet sich dadurch aus, dass es eben ein Gerät ist, das so tut, als würde es irgendwas bewirken. Die Wirkbeschreibung lautet in etwa so, dass der Healy durch einen speziellen Quantensensor die Schwingungen des Patienten oder Klienten halt aufnimmt und diese irgendwie ausgleichen oder harmonisieren würde. Und für uns Skeptiker sind da schon sehr viele sogenannte Red Flags drinnen, also wirklich Schlagwörter, wo bei uns halt der Bullshit-Alarm losgeht. Und ja, also dieser Healy ist natürlich auch schon untersucht worden, was da tatsächlich drinnen ist. Und es ist nichts anderes als eine Infrarotdiode, die da verbaut ist, die man im Baumarkt um 20 Cent zu kaufen kriegt. Aber der Healy selbst, das Gerät, wird verkauft, also manche Modelle kosten da 4.500 Euro und das ist einfach wirklich wahnsinnige Abzocke. Und unsere Aufgabe, also wir sehen uns auch quasi als Teil des Konsumentenschutzes, dass wir hinweisen auf solche Dinge, die Wirkungsnutz und wirkungslos sind für die Anwender und aber sehr viel Geld kosten. Und was dann Healy oder die Firmen, die das vertreiben, noch besonders ausgezeichnet hat, war, dass sie eben auch gegen Kritiker vorgehen, sehr stark. Also auch mit rechtlichen Mitteln, also da wird versucht abzumahnen, da wird versucht irgendwie Gerichtsverfahren anzustrengen. Ist zum Glück bis jetzt alles gescheitert, aber es ist ja für Kritiker ist es immer schwierig, weil man halt nie weiß, wie es dann ausgeht. Vielleicht hat man tatsächlich irgendwas Falsches gesagt oder es gibt ja auch immer Möglichkeit, dass, ja, also man muss immer aufpassen, was man tatsächlich sagt und behauptet, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Aber es ist, man begibt sich da als Kritiker immer in eine Gefahr, auf jeden Fall.
In diesem Fall, wo ja Menschen vielleicht mit gesundheitlichen Problemen dann viel Geld ausgeben, weil sie da Hoffnung halt schätzen, ist das natürlich besonders krass, wie hier betrogen wird eigentlich. Muss man schon wieder aufpassen, was man sagt vielleicht.
Ganz genau. Betrug. Ein Kollege aus unserem Kreis ist tatsächlich mit der Aussage, dass etwas am Betrug grenzt, vor Gericht gezerrt worden und also er hat mehrere Behauptungen getätigt, die sind vom Gericht als okay eingestuft worden. Also der vielleicht sagen, es ist um Granderwasser gegangen. Das Gericht hat für sachlich korrekt befunden, dass man sagen darf, dass Granderwasser aus dem Esoterikmilieu stammender parawissenschaftlicher Unfug ist. Das darf man jetzt ungestraft sagen. Aber der Kollege hat dort noch hinzugefügt, dass es an Betrug grenzt. Er hat es eben eingeschränkt, zwar mit grenzt an Betrug, aber er hat das Wort verwendet. Und da hat er eben zum Teil Unrecht bekommen und hat dann eben auch einen Teil der Kosten dann des Gerichtsverfahrens dann tragen müssen. Also gerade mit Betrugsvorwürfen muss man sehr aufpassen.
Wir haben schon einige jetzt Kriterien gehört, die für die Erlangung dieses goldenen Brettes erforderlich sind. Was gibt es denn noch für Kriterien, die wesentlich sind, um diesen Schmähpreis zu bekommen?
Also die Kriterien sind eben im Wesentlichen, dass es um esoterische oder pseudowissenschaftliche Aussagen gehen muss. Es ist meistens auch ein kommerzielles Interesse erkennbar, dass eben Firmen oder Einzelpersonen Gewinne erzielen wollen, sich bereichern wollen. Dann geht es auch um die Reichweite, wie stark ist das präsent, wie stark wird das beworben und so weiter. Und dann ist auch ein Kriterium, dass es einen Bezug zum deutschsprachigen Raum geben muss. eben nur Personen, Firmen, die halt bei uns in Österreich, Deutschland und so aktiv sind. Das Schadenpotenzial natürlich, also sowohl finanziell natürlich, als auch natürlich gesundheitlich zum Beispiel. Dass eben Leute, die oder Menschen, die eigentlich eine medizinische Behandlung nötig hätten, dass die denen sozusagen eine medizinische Behandlung vorenthalten wird oder vorgegaukelt wird. Und dann natürlich auch die Aggressivität, mit der das verteidigt wird, also dass auch eben rechtlich oder gerichtlich vorgegangen wird gegen Kritiker. Das sind so die wesentlichen Kriterien.
Hat es da bei diesem oder auch schon in der Vergangenheit Rückmeldungen von den Preisträgern, Preisträgerinnen gegeben?
Gab es schon, ja. Zumindest in den Anfangsjahren auf jeden Fall. Also der erste Preisträger, das war Peter Arthur Straubinger, der österreichische Regisseur, der den Film Lichtnahrung gedreht hat. Also das ist, hat quasi, also ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber Lichtnahrung propagiert, dass man sich eben nur von Licht ernähren könnte. Manche Menschen behaupten, dass das ginge. Und er hat eben einen sehr unkritischen Film darüber gedreht, der dann auch, soweit ich weiß, von ORF und Filmfonds und so unterstützt wurde. Und der ist tatsächlich gekommen zur Preisverleihung und hat eine Gegenrede gehalten. Auch später noch gab es oder haben zumindest Preisträger auch Vertreter geschickt. Oder es ist auch vorgekommen, dass sie eine Videobotschaft geschickt haben. In den letzten Jahren ist es eher zurückgegangen. Also da die letzten zwei Mal, wie wir es verliehen haben, gab es zumindest kein Statement vor Ort oder auch keine Videobotschaft. Ja.
Sie beschäftigen sich auch mit den Themen Astrologie und Mondmythen. Gibt es für Sie Bereiche, wo diese Themen, diese Esoterik-Themen ja auch manchmal harmlos sind, oder sind die generell einfach Ideen, die für ein gewisses gefährliches Potenzial in sich bergen?
Ja, es gibt sicher Formen, die man als harmlos bezeichnen kann. Also zum Beispiel meine Mutter verwendet auch Mondkalender für jetzt Gartenarbeit zum Beispiel. Und da kann man sagen, dass das ja harmlos ist. Und meistens ist es tatsächlich so, wenn man sich jetzt bei der Gartenarbeit nach diesen Mondkalendern richtet, dann wird man auch gute Ergebnisse erzielen. Aber dadurch, dass man sich um die Pflanzen, um den Garten kümmert, aber nicht wegen dem Mond. Also der Einfluss des Mondes ist da, kann man völlig vergessen. Ja, also das ist ein Bereich, der sicherlich harmlos ist, wenn das jetzt nicht weitergeht, jetzt in den gesundheitlichen Bereich hinein, da wird es dann haarig. Ja, also auch jemand aus meiner Familie vereinbart zum Beispiel Zahnarzttermine nach dem Mondkalender. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob auch OP-Termine oder so. Aber da wird es dann schon kritisch. Also da eigentlich sollten da wirklich die einzigen Kriterien sein, also medizinische Kriterien, nachdem man diese Termine dann vereinbart.
Das Thema Aberglauben beschäftigt die Menschheit eigentlich schon seit Anbeginn. Es waren früher ja auch Stichwort Astrologie, es waren früher auch Ordnungssysteme, die die Menschen halt begleitet haben. Inwieweit gehören diese Systeme auch zum Menschen vielleicht dazu, auch vor dem Hintergrund, dass auch die Wissenschaft nicht alle letztlichen Fragen des Menschen lösen kann?
Ja, solche Erklärungssysteme gehören sicherlich zum Menschen dazu. Also das hat es immer gegeben, wird es vermutlich auch immer geben in Zukunft der Menschheit. Insofern ja, ist es sicherlich Teil der Menschheit, um eben gewisse Dinge, Abläufe in der Welt und in der Geschichte für sich selbst zu erklären. Wie gesagt, oft ist das harmlos. Allerdings besteht dann schon immer eben die Gefahr, dass das eben zu extrem wird. Auch was Verschwörungstheorien betrifft, das hat dann auch immer Auswirkungen in der Realität. Also wenn wir uns das zum Beispiel veranschaulichen, eben auch in den USA zum Beispiel, diese Pizzagate-Verschwörung, da hat es ja dann tatsächlich jemanden gegeben, der in eine Pizzeria gestürmt ist und ich glaube auch um sich geschossen hat dort. Da ist zumindest niemand ums Leben gekommen, aber oder auch die Verschwörungstheorien, die Donald Trump in die Welt setzt, mit zum Beispiel, dass irgendwelche Einwanderer Hunde und Katzen essen würden und dann eben Leute an diesem Ort dann drangsaliert werden und so. Also das sind ja auch Dinge, die dann eine tatsächliche Auswirkung in der Realität haben, auch wenn die Verschwörung dahinter oder der Verschwörungsgedanke dahinter keine reale Grundlage hat. Also was man persönlich glaubt, ist das eine und das andere ist dann, wie sich das eben in der Realität auswirken kann. Und diese Auswirkungen, die können sich eben, wie gesagt, schon manifestieren und auch potenziell Schaden anrichten.
In unserer Reihe Schauraum Deutungshoheit beschäftigen wir uns eben auch mit Wissenschaftsskepsis als gesellschaftliches Phänomen und auch die Folgen, die das haben kann, auch auf demokratische Verhältnisse zum Beispiel. Sie haben es schon angesprochen, die Gefahrenlage, die etwa durch Verschwörungstheorien auch besteht. Inwieweit ist Wissenschaftsskepsis und Antiwissenschaftlichkeit für unsere Gesellschaft gefährlich?
Also es geht irgendwie das Verständnis für die gemeinsamen Fakten verloren. Ja? Die werden sehr stark relativiert. Also wenn wir uns nicht mehr über die eigentlichen Fakten einig werden, dann wird es halt sehr, sehr schwierig, wirklich einen Weg vorwärts zu finden oder gesellschaftliche Entscheidungen zu treffen. Ja, also die Fakten sind das eine und das andere ist dann die Entscheidungen, die daraus folgen. Ja. Also bei Corona zum Beispiel hat man das natürlich eh ganz, ganz gut gesehen, dass Corona gefährlich oder die Fakten sind sicherlich, dass Corona eine gefährliche Krankheit ist, dass Impfungen dagegen schützen, in dem Sinne, dass sie schwere Krankheitsverläufe vermeiden. Leider auch, dass die Übertragung nicht so stark gebremst wird durch die Impfung, als das halt erhofft war, sage ich mal. Das sind weitestgehend die Fakten. Wie wir dann oder welche Entscheidungen wir dann daraus treffen, das ist das andere. Das eine Extrem ist natürlich, dass, sage ich mal, komplette Lockdowns und wir sperren uns monatelang ein und unterdrücken so die Ausbreitung des Virus. Und das andere wäre halt, dass wir das quasi riskieren, dass Menschen sterben, weil sie sich anstecken und halt einen schweren Verlauf kriegen, beziehungsweise auch in weiterer Folge Schäden, weil die Krankenhäuser überlastet sind, weil so viele Corona-Kranke versorgt werden müssen. Das sind ja dann Kollateralschäden. Also es hat man ja gesehen, dass viele Operationen, dringende Operationen auch verschoben haben werden müssen von Leuten, die gar nicht erkrankt waren an Corona. Ja, und das sind sozusagen unterschiedliche Entscheidungswege, die dann aus diesen Fakten führen. Und welche Entscheidung die Gesellschaft dann trifft, über das kann man ja trefflich diskutieren, aber wir sollten uns doch einig sein über die Fakten und da kommt eben die Wissenschaft zu Hilfe oder das ist quasi das Werkzeug der Gesellschaft oder der Menschheit, um uns klar zu werden über diese Fakten. Was ist jetzt Sache? Und die Gesellschaft oder die Politik muss dann die daraus folgenden Entscheidungen treffen. Und die können natürlich unterschiedlich aussehen und da kann natürlich auch jeder andere Vorzüge haben, was diese Entscheidungen betrifft.
Gerade in der Frühzeit des Internets hat man ja auch große Hoffnungen gesetzt in dieses Medium als demokratisches Kommunikationsmittel. Auch, dass etwa wissenschaftliche Erkenntnisse leichter für viele Menschen zugänglich gemacht worden sind. Mittlerweile hat man eher das Gefühl, dass eher eine andere Seite mehr an Information weitergibt und das ist eher antiwissenschaftliche Seite, auch Verschwörungstheorien. Theorien, inwieweit haben soziale Medien auch einen Teil daran an der derzeitigen Hochphase eines Esoterik-Glaubens, wie wir es jetzt erleben?
Ja, ich glaube, dass da soziale Medien tatsächlich einen sehr starken Anteil haben daran. Also die Untersuchungen zeigen, dass gerade Beiträge, die sehr stark emotionalisieren, sich wesentlich stärker verbreiten in den sozialen Medien und viel mehr geteilt und viel mehr kommentiert werden als Postings, die vollkommen korrekt sind, wissenschaftlich stichfest, aber die halt niemanden oder sehr wenig Menschen tatsächlich emotional berühren. Und quasi dieser Vorteil in der Ausbreitungsfähigkeit von so emotionalisierenden, aber eben oft falschen Inhalten, der wird halt sehr stark ausgenutzt von den entsprechenden Akteuren. Und ja, so gesehen hat sich die Hoffnung, die man in das Internet gesteckt hat, dass das halt eine große Informationsquelle und auch einen demokratisierenden Effekt hat für die Menschheit, nicht erfüllt, beziehungsweise eigentlich sogar ins Gegenteil verkehrt, weil ich glaube, dass große Polarisierung, die wir sehen, glaube ich, kann man sagen, auch weltweit, anderswo wahrscheinlich noch stärker als in Österreich, dass das eben auch sehr stark auf die sozialen Medien und auf die Möglichkeiten des Internets zurückzuführen sind.
Der Astronom und Vizevorsitzender der Gesellschaft für kritisches Denken in Österreich, Stefan Utenthaler. Wir haben es schon gehört, Sie organisieren auch Diskussionsabende in Gaststätten, sind natürlich auch im Internet aktiv. Inwieweit haben Sie schon Erfahrung gemacht mit sozusagen der Gegnerschaft, der antiwissenschaftlichen Gegnerschaft? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, also unsere Skeptics in the Pub-Vorträge sind natürlich öffentlich zugänglich. Wir freuen uns natürlich eigentlich sogar über kontroverse Diskussionen, sofern sie sachlich geführt werden natürlich. Und, hin und wieder kommen auch Besucher, die merklich eben eine andere Position vertreten. War noch nicht so häufig der Fall. Und es hat sich bis jetzt auch in einem Rahmen bewegt, der völlig akzeptabel war. Und ja, es schadet ja auch nichts, wenn man da ein bisschen starke Argumente auch austauscht, wenn es ein bisschen eine Diskussion gibt und sich nicht alle einer Meinung sind. Tatsächlich stark merkbar war das aber bei der Verleihung des Goldenen Bretts im Jahr 2023. Also wir verleihen das Goldene Brett im Stadtsaal in Wien, und im Jahr 2023 war es so, dass ein größeres Kartenkontingent gekauft wurde vom Verein GGI. Das sind, jetzt nennen sie sich Grüne für Grundrechte und Informationsfreiheit. Ich glaube ehemals Grüne gegen Impfpflicht und 2G oder so. Jedenfalls ist es eine Gruppierung um die, glaube ich, ehemalige grüne Politikerin Madeleine Petrovic. Jedenfalls dieser Verein hat ein größeres Kartenkontingent gekauft und hat dann mit ihren Anhängern die Verleihung des Goldenen Bretts auch massiv gestört. Das ist so weit gegangen, dass zeitweise an ein Fortkommen im Programm kaum mehr zu denken war. Es war wirklich schwierig. Ja, und es war wirklich eine sehr aufgeheizte, sehr ungute Stimmung. Und da haben wir sozusagen die Wissenschaftsfeindlichkeit, die in gewissen Kreisen vorhanden ist, ja, am eigenen Leib zu spüren bekommen, sozusagen. Ja, das war sicher das herausragendste Ereignis, sage ich mal, bei unseren Veranstaltungen. Ansonsten hat sich das bis jetzt in recht akzeptablen Rahmen gehalten. Und wie gesagt, wir haben auch überhaupt kein Problem mit kontroversen Diskussionen. Es sollen durchaus Leute zu unseren Vorträgen kommen, die anderer Meinung sind. Und man kann sie dann hoffentlich auch konstruktiv austauschen. Man kann auch wieder auseinandergehen und der Meinung oder der Ansicht sein, dass man trotzdem unterschiedlicher Meinung ist. Ja, also ist eine gewisse Diskussionskultur ist ja gut. Nur, ja, wie gesagt, dieses eine Vorkommnis da beim Goldenen Brett, das war sicherlich zu viel des Guten.
Was waren da die Beweggründe, glauben Sie, für das Erscheinen dieser Gruppe? Wo haben die Skeptiker da in den Augen dieser Teilnehmenden angeeckt, oder?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich wir Skeptiker waren, die das so angeeckt haben. Ich glaube, ist darum gegangen, dass wir bei dieser Verleihung Galionsfiguren dieser Impfgegnerschaft und so mit einem Schmähpreis auszeichnen. Und das haben sehr viele Anhänger dieser Galionsfiguren offenbar nicht so recht verkraftet, wobei es geht uns bei dem Preis ja eigentlich darum, quasi die Fehlinformationen und die Falschaussagen dieser Galionsfiguren auszuzeichnen oder zu kritisieren. Also der Preis geht schon an die Person selbst, aber wir kritisieren dadurch die Falschaussagen und Fehlinformationen, die verbreitet werden. Also es geht uns nicht um ein ad hominem, also gegen die Person, sondern es geht uns gegen die Position, die von der Person vertreten wird. Das ist halt oft nicht so leicht auseinanderzuhalten. Vielleicht haben wir auch uns nicht immer die größte Mühe gegeben, das selbst sauber auseinanderzuhalten. Aber um das geht es uns eigentlich. Und ja, es ist, glaube ich, so, dass weil doch viele Menschen gibt, bei denen aus der Corona-Zeit so eine Verbitterung zurückgeblieben ist, die sie immer noch selbst jetzt war gerade der 5. Jahrestag, dass halt der erste Lockdown in Kraft gesetzt wurde. Und obwohl jetzt eigentlich schon so lange Zeit vergangen ist, gibt es immer noch Menschen, die da noch eine sehr starke Verbitterung mit sich herumtragen. Und ja, aber wir haben damals bei der Verleihung sozusagen diese Verbitterung zu spüren bekommen. Also man hat es schon noch an den Aussagen, die Menschen da getätigt haben, gemerkt. Ja.
Wem ist damals das Goldene Brett verliehen worden?
Das Goldene Brett ist damals gegangen an die Politikwissenschaftlerin Ulrike Garreau, eine deutsche Professorin, für eigentlich eine Osteuropa-Expertin, die aber auch sehr viel zu sagen hatte über Corona und Virologen und so weiter. Die ist mit sehr starken Aussagen da aufgefallen. Also sie hat sich da als Nicht-Expertin sehr weit aus dem Fenster gelehnt, was natürlich grundsätzlich erlaubt ist, aber man sollte doch wissen, wo quasi die eigene Expertise endet. Also man darf natürlich als Professorin für Politikwissenschaften etwas über Corona sagen, nur ist es halt deutlich außerhalb der eigenen Expertise und da sollte man natürlich schon aufpassen, ob man da auch Dinge sagt, die was mit der Realität zu tun haben. Und tatsächlich ist sie auch aufgefallen, weil sie plagiiert hat, also es hat einen Plagiatsfall gegeben und sie ist dann von ihrer Universität tatsächlich gekündigt worden. Genau, also die hat den Preis für, also das eigentlich goldene Brett bekommen. Wir verleihen dann noch ein goldenes Brett fürs Lebenswerk. Und diesen Preis hat 2023 der Schweizer Daniele Ganser bekommen, ein bekannter Verschwörungstheoretiker, der ja natürlich zu Corona-Zeiten und auch aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sehr aktiv geworden ist. Oder schon, eigentlich schon lange aktiv ist, schon seit den Anschlägen am 11. September 2001. Ja, aber der hat so eine sehr raffinierte Art, mit der er sein Publikum verführen kann und erfüllt ganze Hallen und geht quasi auf Tour oder Tournee durch Deutschland, durch Österreich, durch die Schweiz und füllt Hallen mit tausenden Besuchern und verbreitet dort ja, seine Verschwörungstheorien. Er macht es auf so eine Art, dass er sagt, er stellt ja nur Fragen, aber es ist halt sehr subversiv und ist ganz klar, in welche Richtung das geht. Ja, also, ja genau, der hat das Goldene Brett fürs Lebenswerk bekommen Und Ulrike Garro hat das Goldene Brett auch deswegen bekommen, weil sie sehr viel in Show, in Fernseh-Talkshows aufgetreten ist und dadurch halt eine sehr große Reichweite auch bekommen hat.
Stefan Utenthaler, wir haben schon erwähnt, Sie beschäftigen sich hauptberuflich natürlich als Astronom, aber im Rahmen der Skeptiker auch mit Astrologie und Mondmythen. Stichwort jetzt ja, die Kompetenz. Wäre da nicht von wissenschaftlicher Sicht eher ein Psychologe oder ein Soziologe gefragt, der sich über diese Phänomene, sozusagen mit diesen Phänomenen beschäftigt?
Auch, ja. Wir haben Psychologen und Psychologinnen in unserem Verein, die sich mit den dahinterstehenden psychologischen Mechanismen beschäftigen, beziehungsweise sich auch wirklich auskennen damit. Ja, also ich insgesamt Astrologie, Mondmythen und so, oder sehr viele unserer Themen sind in einer gewissen Weise interdisziplinär, ja. Also als Astronom bin ich natürlich prädestiniert, jetzt aufzuklären über die astronomischen Hintergründe. Was hat es jetzt wirklich auf sich mit bestimmten Planetenkonstellationen? Oder was heißt es, wenn der Mond im fünften Haus steht? Beziehungsweise auch über die, als Astronom weiß ich Bescheid darüber, wo halt die Astrologie die astronomischen Gegebenheiten ignoriert und außen vorlässt in ihren Prognosen. Aber es gibt natürlich sehr viele andere Wissenschaftsdisziplinen, die da berührt werden. Also ich habe vorhin schon gesprochen, auch über Gartenbau und Pflanzen. Da gibt es, auch als Biologe kann man sich damit beschäftigen oder als Gartenbauexperte. Natürlich auch Psychologen, die sich beschäftigen mit den ganzen psychologischen Mechanismen, die dahinter stehen. Und wir haben das vorhin schon angesprochen gehabt. Also die, so esoterische Vorstellungen geben sicherlich auch einen gewissen Halt im Leben. Also so ein Mondkalender, also ein Aussaatkalender nach dem Mond, der gibt ja eine gewisse Struktur vor. Eine gewisse Arbeitsstruktur, gibt eine gewisse Struktur im Tagesablauf vielleicht sogar vor. Und das kann auch einen gewissen Halt im Leben geben. Auch esoterische Vorstellungen über, ich weiß nicht, Engel oder so, die jetzt halt einen begleiten mögen und einen beschützen. Da kenne ich mich gar nicht aus, aber das sind ja auch Dinge, die sozusagen einen Halt im Leben geben können. Und Psychologen und Psychologinnen in unseren Reihen beschäftigen sich dann mehr mit den psychologischen Mechanismen, die da dahinter stehen. Also insgesamt ist unser Verein, was das Fachliche betrifft, auch relativ breit aufgestellt. Also ich bin promovierter Astronom. Wir haben auch Mathematiker, Leute aus der Volkswirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre. Wir haben Biologen, wir haben Psychologinnen. Also wirklich eigentlich ganze Bandbreite an Wissenschaften und Disziplinen, die es so gibt.
Auch aufgeklärte Menschen haben manchmal so kleine Inseln des Aberglaubens noch Reste. Letzte Frage, haben Sie persönlich solche Aberglauben-Inseln?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ja, für einen selber ist man ja immer komplett rational. Ich sage immer, dass 13 meine Glückszahl ist. Und Freitag der 13. mein Glückstag natürlich. Ist ein bisschen natürlich ein Schmäh. Schwer zu sagen. Sonst glaube ich nicht, dass ich jetzt so wirklich eine großartige esoterische Insel habe oder irrationale Insel. Aber der Gründervater unseres Wiener Vereins, der Gesellschaft für kritisches Denken, das war der Professor Heinz Oberhummer, der auch die Science Busters gegründet hat und wahrscheinlich noch sehr bekannt ist. Der hatte so ein Steckenpferd, die sogenannte Panspermien-Theorie, die besagt, dass das Leben auf der Erde von außen auf unseren Planeten gekommen ist, und zwar durch Mikroben, die auf Meteoriten und Gesteinsbrocken eben durchs All reisen. und von ganz anderen Sonnensystemen zu uns gekommen sind in grauer Vorzeit. Und diese Mikroben haben dann sozusagen das Leben auf der Erde in Gang gesetzt und die Evolution ist dann fortgegangen. Diese Theorie wird vertreten sogar von Leuten, die, ich weiß nicht, Nobelpreis bekommen haben oder zumindest dafür gehandelt wurden. Jedenfalls hat es schon durchaus seriöse Anhänger, aber man kann, glaube ich, sehr darüber diskutieren, ob das eine wissenschaftliche Theorie ist oder ob das nicht ein bisschen irrational ist, weil letztlich lässt sich das sehr schwer falsifizieren oder sehr schwer belegen, dass das wirklich passiert ist. Ich glaube eher, dass wenn die Bedingungen passen auf einem Planeten für eine Zeit, die lang genug ist, dass dann aus den organischen Molekülen fast zwangsweise irgendwie Leben entstehen muss.
Aber ist es wissenschaftlich auszuschließen, diese Theorie?
Ja, auszuschließen nicht, aber ja, man kann schon diskutieren, ob das auch trotzdem eine wissenschaftliche Theorie ist, weil es eben, nach Karl Popper muss eben eine wissenschaftliche Theorie auch falsifizierbar sein. Und in dem Fall ist es zumindest praktisch sehr schwierig.
Und im Fall des Falles hätte es ja auch nicht das Problem gelöst, dass irgendwo anders das dann entstehen hätte müssen.
Ganz genau, es verschiebt sozusagen das Problem der Entstehung des Lebens woanders hin und... Aber ja, ich finde es lustig, dass sich der Heinz Oberhummer da so eine kleine, also ein Steckenpferd behalten hat. Und ein Beleg für diese Theorie, die er gerne angeführt hat, war ein besonderes Bakterium, Radiodurans, ich weiß nicht, den ersten. Es ist ein Begriff, der aus zwei Teilen besteht. Radiodurans ist der zweite. Es ist ein Bakterium, das sehr starke radioaktive Strahlung übersteht und dadurch wird auch längere Reisen im Weltraum überstehen kann. Und anscheinend findet sich dieses Radiodurans-Bakterium auch im Kot von Alpakas. Und Heinz Oberhummer hat Alpakas gezüchtet. Und es wird heute auch noch der Heinz Oberhummer Award verliehen. Und ein Teil dieses Preises ist ein Gläschen mit Alpaka-Kot mit diesen Bakterien drinnen.
Der Astronom und Vizevorsitzende der Skeptiker Stefan Utenthaler. Ein Beitrag im Rahmen unseres Projekts Schauraum Deutungshoheit, unterstützt von der Gesellschaft für politische Bildung. Die nächste Diskussionsveranstaltung Skeptics in the Pub findet am 8. April statt. Das Thema: die Homöopathie im 21. Jahrhundert als Beispiel für Wissenschaftsignoranz in der Medizin. Genauen Infos darüber sowie zu den anderen Themen wie etwa dem goldenen Brett gibt es auf skeptiker.at. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.